Nun, ehe wir gemeinsam beten, möchte ich aus dem Propheten Jeremia lesen, einige Verse, vielleicht Jeremia 9, von Vers 11 angefangen. Hier heißt es, Jeremia 9 von Vers 11, wer ist ein so weiser Mann, dass er dies verstehen mag? Und zu wem hat der Mund des Herrn geredet, dass er es kundtue? Warum das Land zugrunde gegangen ist und verödet daliegt wie die Wüste, so dass niemand es durchwandert. Der Herr hat gesagt, weil sie mein Gesetz, das ich ihnen vorgelegt hatte, unbeachtet gelassen und meinen Weisungen nicht gehorcht und nicht nach ihnen gelebt haben, vielmehr dem Starrsinn ihres eigenen Herzens gefolgt und den Baalen nachgelaufen sind, wie sie es von ihren Vätern gelernt hatten. Darum, so hat der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, gesprochen: Nunmehr will ich sie, dies Volk da, mit Wermut speisen und ihnen Giftwasser zu trinken geben, und will sie unter die Heidenvölker zerstreuen, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben, und will das Schwert hinter ihnen her senden, bis ich sie vertilgt habe. So hat der Herr der Heerscharen gesprochen: Merkt auf und ruft die Klageweiber herbei, dass sie kommen, und schickt zu den weisen Frauen, dass sie herkommen und eilends ein Klagelied über uns anstimmen, damit unsere Augen in Tränen zerfließen und unsere Wimpern von Zähren triefen. Ach, horch, eine Wehklage vernimmt man von Zion her. Wehe, wie sind wir vergewaltigt und schmählich in Schande geraten. Ach, wir müssen das Land verlassen. Ach, man hat unsere Wohnungen niedergerissen. Ach, hört ihr Frauen das Wort des Herrn, und euer Ohr vernehme das Wort seines Mundes, und lehrt eure Töchter das Klagelied, und eine jede die andere den Grabgesang. Ach, der Tod ist in unsere Fenster eingestiegen, in unsere Paläste eingedrungen, hat die Kinder von der Straße weggerafft, die Jünglinge den Marktplätzen. Rede, so lautet der Ausspruch des Herrn, es liegen die Leichen der Menschen da wie Dünger auf dem Felde und wie Ehrenbündel hinter dem Schnitter, ohne dass jemand sie aufliest. So hat der Herr gesprochen: Nicht rühme sich der Weise seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Nicht rühme sich der Reiche seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht besitzt und von mir erkennt, dass ich, der Herr, es bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt. Denn an solchen habe ich Wohlgefallen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Gebt Acht, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da werde ich alle, die, obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind, zur Rechenschaft ziehen, Ägypten und Juda, Edom, die Amoriter und Moabiter und alle, die sich das Haar an den Schläfen stutzen, die in der Wüste wohnen, denn wohl sind alle Heidenvölker unbeschnitten, aber das ganze Haus Israel ist unbeschnitten am Herzen. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Ich denke, wenn Gott geredet hat, dann sind vielleicht manchmal die Worte schwer zu verstehen, was es heißt, aber wir haben ja in diesen Tagen Gnade von Gott gehabt, dass Gott uns seinen Knecht und Propheten gesandt hatte, dass er uns all die Dinge, die uns vielleicht noch unbekannt waren, durch die Gnade Gottes offenbaren konnte. Es ist wie einer, der vielleicht eine Zeichnung liest und doch nicht weiß, was er anzufangen hat. Und wir mögen lesen in der Bibel und mögen nicht verstanden haben, aber durch die Gnade Gottes ist uns das geschenkt worden. Und wir sehen, hier hat Gott geredet zu seinem Volke Israel. Und ich denke nicht nur zu seinem Volke Israel, sondern uns sind diese Worte wichtig und wertvoll, denn es ist das prophetische Wort. Und Petrus sagt, wir sollen auf das Wort des Propheten achten, wie auf ein Wort, welches an einem dunklen Ort leuchtet. Und immer wieder sehen wir auch im Neuen Testament, selbst unser Herr, er hat sich immer auf die Aussprüche der Propheten bezogen und hat immer das, was sie geredet hatten, auf den Leuchter gestellt, und manches, was sie geredet hatten, wurde in seinen Tagen erfüllt, anderes erst später und noch anderes wird in unseren Tagen erfüllt. Und wir sehen, er hat hier zum Volke Israel geredet, und alles das, was er geredet hat, sehen wir, war nicht im Wind geredet, sondern in der Tat, es ist an ihnen alles in Erfüllung gegangen. Sie wurden unter den Völkern zerstreut, unter den Nationen, mussten vieles erleiden und dann noch mehr. Ja, ihre Leiber, sie wurden hingemordet und hingemartert. Und wir wissen, warum ist alles das gekommen? Er sagt es im Voraus, weil sie ablehnten, Gott zu dienen in rechter Weise. Gott hat sich ihnen in rechter Weise kundgetan und ihnen sein Wort und sein Gesetz gegeben. Aber sie haben nicht darauf geachtet. Ja, noch mehr als das. Er hat ihnen Gnade geschenkt. Der Messias ist gekommen. Sie haben abgelehnt das Heil. Und was ist dann gekommen? Wir wissen es ja alle, was gekommen ist. Ihr Lieben, ich wollte nur uns allen zurufen, Gott hat uns Gnade geschenkt, er hat uns sein Wort geschenkt in diesen Tagen, und wenn wir sein Wort nicht achten und wenn wir es nicht ausleben und wenn wir uns nicht danach richten, dann kann es uns genauso ergehen, aber wir möchten auf das hören, was er zu uns geredet hat. Und dann möchten wir, liebe Brüder und Schwestern, nicht vergebliche Hörer gewesen sein, sondern wir möchten ganz und gar den Herrn bitten, er möge uns Gnade schenken, dass wir das auch ausleben, was wir aus Gnaden zuteil bekommen haben. Möge er uns helfen, auch heute Abend, möge er mit uns sein in dieser Stunde, möge er sein Wort weiter an uns ergehen lassen, ist mein inniges Gebet und mein Verlangen. Lasst uns jetzt aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diesen Tag und für diese Stunde und für diese Augenblicke, wo wir wieder hier versammelt sein dürfen in deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Wir danken dir, o Gott, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Wege. Wir beten dich an heute Abend. Wir danken dir, o Herr, dass du in diesen Tagen so wunderbar geredet hast. Auf so wunderbare Weise hast du dich kundgetan. Herr, viele Zeichen und Wunder hast du geschenkt, auch in unseren Tagen, wie in allen Tagen, zu den Tagen der Propheten, Herr, hast du dich so mächtig erwiesen, aber in unseren Tagen hast du dich besonders erwiesen, o Herr, und dafür preisen wir deinen herrlichen Namen, danken dir, o Herr, für die Botschaft, die du uns gegeben hast. Herr, mögen wir es nicht so leicht hinnehmen, schenke Gnade, o Herr, mögen wir bedenken, Herr, dass du geredet hast und nicht ein Mensch, o Herr, dass es dein Wort ist, Herr, worauf wir achten müssen, dass es dein Reden ist, o Herr, und nicht das Reden eines Menschen, o Herr. Treuer Herr, schenk mir Gnade, schenk uns allen Gnade, Herr, dass wir beachten möchten, dass wir nicht mit starrsinnigen Herzen dahingehen, wie es jene taten, Herr. Sie sind uns zu einem Beispiel gezeigt, o Herr. Treuer Herr, schenk Gnade, wir bitten dich noch einmal darum, auch heute Abend, lass dein Wort mächtig an unsere Herzen ergehen. Rede zu uns, o Herr, in mächtige Weise, o Herr. Das ist mein Gebet, in Jesu Namen. Halleluja. Amen.
Zähl das Gute, das dir Gott getan, das begegnet dir auf deiner Bahn. Wir alle können sicherlich manches Gute zählen, denn Gott hat uns nur Gutes getan. Aber seht, die Zeit, in der wir leben, ist nicht mehr die Zeit von Moody oder Spurgeon oder irgendeiner der Zeiten der großen Männer. Nicht mehr die Zeit Martin Luthers oder John Wesleys. Oder die Zeit, die noch vor 20 oder 40 Jahren war. Es ist eine andere Zeit, die letzte Generation, in der wir leben. Manchmal haben wir Mühe, das alles zu fassen. Und trotzdem, wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen und nachlesen, was da geschrieben steht, dann kann nur eine Überschrift über allem gesetzt werden, auf das die Schrift erfüllt werde. In jeder Weise unter Völkern, unter Nationen, an Israel, an der Gemeinde, an dir und mir, an deinem und meinem Hause, um uns und in uns und über uns. Überall sehen wir Gottes Wort in dieser oder jener Weise erfüllt. Was mich beim Anhören des Wortes, das uns gelesen wurde, sehr traf, ist der Gedanke, dass es heute um uns geht als Gemeinde. Gott hat Israel so schwer zur Rechenschaft gezogen wie kein anderes Volk auf Erden. Und weshalb? Weil er zu keinem anderen Volk gesprochen hatte. Weil er kein anderes Volk erwählt hatte. Weil er sein Vorhaben und sein Programm mit keinem anderen Volk ausführen wollte. Und das Volk, das er sich erwählt hatte, hat versagt, hat sein Reden nicht ernst genommen, ist an seinen Weisungen vorbeigegangen. Und es war das einzige Volk, das er hatte. Hätte er noch ein anderes Volk gehabt, hätte er sagen können, auf Wiedersehen, und hätte mit anderen weitergemacht. Das ging nicht. Er hat ein Volk durch Abraham, Isaak und Jakob erwählt. Und das Versagen dieses Volkes Gottes bedeutet ja gleichzeitig, dass Gott seinen Heilsplan nicht ausführen kann. Und da setzt der Ernst der Lage und der gesamten Sache ein. Er hat das schon durch Mose, den Mann, der dazu gebraucht wurde, dass dieses Volk gemäß der Verheißung herausgeführt wird, sagen lassen, und zwar in 5. Mose im 4. Kapitel, diese ernsten Worte hätten damals allen zu Herzen gehen müssen, aber wir kommen ja gleich auf uns, denn heute geht es nicht um das, was Israel vor 2000 Jahren verkehrt gemacht hat. Heute geht es um das, was wir in dieser Zeit verkehrt gemacht haben. Das ist das Wort Gottes. Gottes Wort berichtet zwar, was vor Tausenden von Jahren geschah, aber der Sinn des Schreibens von damals war, um uns den Spiegel heute vor Augen zu halten, damit wir heute erkennen, was wir verkehrt gemacht haben. Das ist der Sinn und Zweck der Heiligen Schrift. Sie ist gegeben zur Belehrung und ist Nütze zur Unterweisung. 5. Mose, Kapitel 4, von Vers 26. So rufe ich heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr dann unfehlbar gar bald aus dem Lande verschwinden werdet, in das ihr jetzt über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet dann nicht lange Zeit in ihm wohnen bleiben, sondern gänzlich daraus vertilgt werden. Der Herr wird euch dann unter die Völker zerstreuen, und nur eine geringe Zahl von euch wird übrig bleiben unter den Heidenvölkern, zu denen der Herr euch führen wird. Wenn man das so liest, ist es herzzerbrechend. Hier ist das Land der Verheißung. Das Volk Gottes geht hinüber. Und sie gehen hinüber mit der Ankündigung, ihr werdet dort nicht lange bleiben. Ihr werdet zwar hinübergehen, es in Besitz nehmen, aber nur für eine kurze Zeit. Und dann werdet ihr unter alle Völker unter dem Himmel zerstreut werden. Mit aller Freude, die sie durchdrang, war schon ein wenig Bitterkeit beigefügt. Sie wussten in ihrem Herzen, dass sie nicht in der Lage sein werden, dem Worte Gottes nachzukommen. Und es gibt auch keinen Menschen, der allem, ich spreche jetzt nicht von zwei oder drei Dingen, ich spreche von allem, was Gott fordert, nachkommen kann. Aber eines ist sicher, wenn ein Mensch mit seinem Herzen an Gott hängt und sich nicht in seinem Herzen von Gott abwendet, dann mögen manche Dinge geschehen, über die zwar der Zorn Gottes ruht. Aber solange der Mensch in seinem Herzen an Gott hängt, wird der Herr sogar das Krumme gerade machen. Und das Nichtrichtige wird er richtigstellen. Der Mensch muss aber in seinem Herzen an Gott hangen. Diese Verbindung zu Gott muss da sein. Weiter lesen wir hier. Dort werdet ihr dann Göttern dienen, die von Menschenhänden aus Holz und Stein gemacht sind und weder sehen noch hören, nicht essen und nicht atmen können. Das erste Gebot lautete: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Diensthause Ägyptens herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt wird angekündigt, dass sie hinaus müssen aus dem Lande und dass sie anderen Göttern dienen. Ihr Lieben, das ist eine ganz gewaltige Lektion. Wir können nicht aus dem Lande der Verheißung getrieben werden und an Gott noch dienen. Das ist ausgeschlossen. Alle, die aus dem Land der göttlichen Verheißung herausgehen, scheiden aus der Gemeinschaft mit Gott aus. Ihr Gottesdienst wird zum Götzendienst. Sie sind preisgegeben. Es war unmöglich, Gott in einem Lande zu dienen, das er ihnen nicht verheißen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr den Psalm gelesen habt, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, kamen die Peiniger und sagten: Singt uns von euren Zionsliedern. Die Harfen hingen an den Weiden. Keiner spielte. Sie hatten noch Gottesfurcht in sich. Und da gab einer die Antwort: Wie können wir die Lieder Gottes auf fremdem Boden singen? Wie können wir spielen? Was war's? Sie haben so viel Aufrichtigkeit besessen und so viel Ehrfurcht vor Gott, dass sie auf fremdem Boden dem lebendigen Gott sozusagen nicht nur zum Spott gesungen haben. Und das ist ein großer Hinweis auf unsere Tage, auf unsere Zeit. Was nützt alles Singen? Was nützt alles, wenn wir nicht da sind, wo Gott uns hinhaben möchte, um mit uns zu tun, was er sich vorgenommen hat, und das zum Abschluss zu bringen? Es bewegt mich einfach. Und stellt euch vor, was im gleichen Kapitel steht. Und zwar von Vers 32. Denn forsche doch in den früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tage, wo Gott Menschen auf der Erde geschaffen hat. Und forsche von einem Ende des Himmels bis zu dessen anderem Ende nach, ob je etwas so Großes sich zugetragen hat oder etwas derartiges gehört worden ist, ob je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer heraus hat reden hören, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben geblieben bist, oder ob je ein Gott auch nur den Versuch gemacht hat, auf die Erde zu kommen, um sich ein Volk mitten aus allen anderen, aus einem anderen Volk herauszuholen, durch Prüfungen, durch Zeichen und Wunder, durch Krieg und mit starker Hand und hocherhabenem Arm und durch schreckenerregende Großtaten, wie das alles der Herr, euer Gott, in Ägypten vor euren Augen an euch getan hat. Du hast es zu sehen bekommen, um zu erkennen, dass der Herr der einzige Gott ist und dass es keinen anderen außer ihm gibt. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein gewaltiges Feuer sehen lassen. Und aus dem Feuer heraus hast du seine Worte vernommen. Weil er also deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt und in eigener Person mit seiner großen Kraft dich aus Ägypten herausgeführt hat. Vielleicht noch Vers 39. So erkenne es heute und nimm es dir zu Herzen, dass der Herr Gott ist, oben im Himmel und unten auf der Erde, sonst aber keiner. Darum beobachte seine Satzungen und Gebote, die ich dir heute zur Pflicht gemacht habe, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut ergeht und du lange in dem Lande wohnen bleibst, das der Herr, dein Gott, dir für immer geben will. Das Land war für immer gegeben. Das Land ist noch heute da. Das Volk kehrt zurück. Aber das Volk, das Gott erwählt hatte, ist zerstreut worden. Gott tut an uns nicht Großes, damit wir anschließend eigene Wege gehen und ihm den Rücken kehren, sondern alles, was von Gott kommt, soll uns wieder zu Gott führen. Wir sollen erkennen, dass der Herr etwas mit uns vorhat. Aus allen Völkern oder in alle Völker zerstreut und dann aus allen Völkern wieder zurückholen. Hier haben wir es ja gehört und mitgelesen im Propheten Jeremia, im 9. Kapitel war es wohl, von Vers 11. Wer ist ein so weiser Mann, dass er dies verstehen mag? Und zwar, zu wem hat der Mund des Herrn geredet? Dass er es kundtue, warum das Land zugrunde gegangen ist und verödet daliegt, wie die Wüste, so dass niemand es durchwandert. Wir haben es auf den Israelreisen jeweils gehört, bis noch vor kurzer Zeit war weder Wald, noch war dies oder jenes gepflanzt. Es war ein ödes, ein wüstes Land. Kreuzritter haben es durchzogen, alle haben noch, was da stand, vernichtet. Aber keiner hat aufgebaut, keiner hat urbar gemacht. Doch nun ist die Wende da. Menschen, denen es gehört, haben nicht zerstört, haben aufgebaut. Ihre Zeit ist gekommen. Wie viel Mal ist zerstört worden? Ich habe es mir in der Bibel irgendwo aufgeschrieben, in den letzten Seiten, wie oft Israel zerstört wurde und was alles da geschah. Aber die Zeit ist vorbei. Und merkt euch eins, zerstört haben immer andere. Nicht das Volk Israel, sondern die Feinde des Volkes Gottes haben zerstört, haben Trümmer hinterlassen. Aber Gott hat die Seinen jetzt zurückgeführt, damit wieder aufgebaut werden kann. Das Land ist zugrunde gerichtet worden, aber es steht hier geschrieben, der Herr hat gesagt, weil sie meinem Gesetz, das ich ihnen vorgelegt hatte, oder mein Gesetz, unbeachtet gelassen und meinen Weisungen nicht gehorcht und nicht nach ihnen gelebt haben. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und es ist kein Mensch in der Lage, Gott zu folgen, es sei denn, das Herz wird erneuert. Nur Menschen, die ein neues Herz, ein neues Leben, einen neuen gewissen Geist von Gott bekommen, haben die Möglichkeit, dem Worte Gottes nachzukommen und zu tun, was er gesagt hat. Ein altes Herz kann so viel neue Worte Gottes hören und es wird nicht in der Lage sein, sie zu tun, weil es übereinstimmen muss. Das in uns muss mit dem, was von Gott kommt, übereinstimmen. Und es ist eigentlich sehr zutreffend, was wir schon im Einleitungswort gelesen und den Vergleich mit dem Volke Israel, den wir daraus ziehen, für uns als Gemeinde in diesen Tagen. Es nützt nichts, die Botschaft Gottes gehört zu haben, und ich habe es ja geschrieben im letzten Rundbrief jetzt, und sie zu vermischen, hinzutun und was immer daraus gemacht werden kann, sondern für das Wort Gottes muss der Ackerboden in deinem und in meinem Herzen neu gepflügt werden, neu bearbeitet werden, damit das Wort als reiner Same eingesät werden kann und nicht mehr unter die Dornen gesät wird, wie es der Prophet an einer anderen Stelle sagt. Hier im Anfang des Kapitels wird ja der Zustand der Einzelnen und des Volkes beschrieben. Dann im 7. Kapitel, Jeremia 7, von Vers 21 steht, so hat der Herr, der Heerscharen, der Gott Israels gesprochen, fügt immerhin eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern hinzu und esst das Fleisch davon. Denn ich habe euren Vätern damals, als ich sie aus Ägypten wegführte, nichts von Brandopfern und Schlachtopfern gesagt und geboten, sondern habe ihnen dies Gebot gegeben, gehorcht meinen Weisungen, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein, und haltet den ganzen Weg inne, den ich euch gebiete, damit es euch wohl ergehe. Aber sie haben nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sind nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens gewandelt, indem sie mir den Rücken und nicht mehr das Angesicht zukehrten. Ist das nicht ein ernstes Wort? Wenn wir bedenken, wie viele Schlachtopfer und Brandopfer dargebracht worden sind. Und wisst ihr, was Paulus im Hebräerbrief geschrieben hat? Brand- und Schlachtopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Denn in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Diese beiden Worte greift der Mann Gottes durch den Geist auf. Brand- und Schlachtopfer hast du nicht gewollt. Wir können sie sicher lesen. Ich hab's vorhin ja nicht nachlesen können, weil ich nicht wusste, was im Einleitungswort gebracht werden würde. Aber hier steht, könnt ihr selber lesen, Hebräer Kapitel 10 von Vers 5. Hebräer Kapitel 10 von Vers 5. Daher sagt er auch bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht Opfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Wohl aber hast du mir einen Leib bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Wohlgefallen gehabt. Da sprach ich, siehe, ich komme. Oh, wie wunderbar. Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er zu Anfang sagt, Schlacht und Speisopfer, Brand und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt. In das Gesetz sind sie mit aufgenommen worden, aber Gott hatte sie ursprünglich nicht verordnet. Es heißt hier wörtlich, aber sie haben sie dargebracht, fügt immerhin eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern hinzu und esst das Fleisch. Natürlich, warum nicht? Das Opfer war ja nicht so wichtig wie das Fleisch, das anschließend gegessen wurde. Es war, lag sehr nahe. Man braucht gar nicht weise zu sein, um das zu begreifen, warum der Wert so groß war. Denn ich habe euren Vätern damals, als ich sie aus Ägypten wegführte, nichts von Brand- und Schlachtopfern gesagt, sondern habe ihnen dieses Gebot gegeben, gehorcht meinen Weisungen, so will ich euer Gott sein. Die Bindung Gottes mit den Menschen besteht darin, dass sie sich an das, was er sagte, gebunden wissen. Wer sich loslöst von dem, was Gott gesagt hat, der löst sich von Gott los. Und dann, wer sich von Gott loslöst, da gibt's das altbekannte Wort. Der ist Gott los. Los von Gott. Gott los ist nicht erst der Verbrecher, der Mörder. Jeder, der sich losgelöst hat von Gott, ist los von Gott und ist demzufolge gottlos. Sondern habe ihnen dies Gebot gegeben, gehorcht meinen Weisungen, so will ich euer Gott sein. Wie oft möchten wir, dass Gott unser Gott ist und noch mehr als das, dass er mit uns ist, wie er es verheißen hat. Da müssen wir in uns gehen, ein jeder. Und ich habe Weisungen des Herrn missachtet. Ganz klare Weisungen des Herrn nicht befolgt. Und wenn wir darüber nachdenken, wir wissen, Gott ist gnädig, aber er geht über die Dinge nicht hinweg, als wären sie nicht geschehen. Er geht zuerst einmal mit uns ins Gericht. Und wir können das noch einmal sagen. Kein anderes Volk ist so geprüft, so gestraft, so zerstreut, so misshandelt, so getötet worden wie das Volk Israel. Und es ist Gottes auserwähltes Volk. Aber wie schon vorhin betont, mit seinem Volke wollte Gott Heilsgeschichte machen. Wo bleibt die Heilsgeschichte ohne sein Volk? Was will Gott tun, wenn er nicht Menschen auf Erden hat, durch die er es tun kann? Ihr Lieben, das führt uns Dinge vor Augen und lässt uns keinen Schritt mehr weitergehen. Der Herr ruft uns zu, das habe ich euch zu sagen. Was mit Israel geschah, ist auch mit euch geschehen. Aber Gott hat immer mitten im Zorn Gnade der er eingedenk ist. In Amos, dem 3. Kapitel, von Vers 1 steht: Vernehmt dieses Wort, das der Herr gegen euch, ihr Israeliten, ausgesprochen hat, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus Ägyptenland herausgeführt habe. Es lautet so, euch allein habe ich mir aus allen Geschlechtern des Erdbodens erwählt. Darum will ich euch für alle eure Verschuldungen büßen lassen. Hat das gestimmt, was ich vorhin schon sagte? Hier habe ich es doch eben gelesen. Hier haben wir es doch eben alle gehört aus dem Worte Gottes. Amos 3, Vers 2. Es ist dasselbe Kapitel, in dem der Herr dann in Vers 7 sagt: Wird die Posaune in einer Stadt geblasen, ohne dass die Leute erschrecken? Tritt ein Unglück, oder Vers 6 mit, tritt ein Unglück in einer Stadt ein, ohne dass Gott der Herr es verursacht hat? Nein, Gott der Herr tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott der Herr hat geredet. Wer sollte nicht als Prophet reden? Wir sehen, wie eng diese beiden Dinge miteinander verbunden sind. Einerseits der Tadel und dann die Verheißung, dass Gott nichts tut, ohne zuvor seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Und so wie Gott diesen Propheten den Verlauf Israels im Voraus oder durch den Propheten Mose schon im Voraus angekündigt und durch die späteren Propheten im Nachhinein beleuchtet hat und gesagt, so und so wird es kommen, so ist es geschehen, genauso hat Gott, und das erkennen wir dankbar an, in diesen letzten Tagen den prophetischen Dienst dazu benutzt, um uns zu zeigen, wo wir abgewichen sind, wie wir abgewichen sind, wo wir nicht recht getan haben. Das alles, was wir getan haben, hat Gott ja von uns gar nicht gefordert. Und das, was er von uns gefordert hat, haben wir nicht getan. Ja, wie sollen wir da vor ihm bestehen? Mit dem, was wir da bringen? Er hat sicherlich gar nicht geboten, wie wir es vom Volke Israel gehört haben. Und dennoch sieht uns Gott in Gnaden an. Ich sage euch eins, solange Gott noch mit uns redet, hat er uns noch nicht preisgegeben. Und solange Menschen noch hören, was er sagt, ist noch Hoffnung und Gnade. Wenn Gott nicht mehr redet und wenn wir nicht mehr hören, sondern im Starrsinn unseres Herzens weitergehen und ein jeder auf seinen eigenen Weg sieht, wie der Prophet an anderer Stelle sagt, und nicht den Weg des Herrn erkennt, dann bleibt der Zorn Gottes auf uns. Was hat der Herr am Ende seines Dienstes getan? Irgendwo im Matthäus-Evangelium wohl, als er gesprochen hatte und feststellte, dass die Menschen einfach nicht hörten und nicht hören wollten um keinen Preis, da hat er die Ankündigung gemacht, was über sie kommen würde. Und es ist später tatsächlich über sie hereingebrochen. Es müsste im Matthäus-Evangelium sein, wo er diese Dinge ausgesprochen hat, oder vielleicht, ja, hier, Matthäus Kapitel 23, da heißt es in Vers 34, deshalb seht, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von diesen werdet ihr die einen töten und kreuzigen, die anderen in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen und so weiter. Dann Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten tötest und die zu dir Gesandten steinigst. Wie oft habe ich deine Kinder um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt, doch ihr habt nicht gewollt. Nunmehr wird euer Haus euch verödet überlassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr ausruft, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Wenn wir die anderen Stellen hinzuziehen, da hat er gesagt, wenn ihr sehen werdet, den Groll der Verwüstung an heiliger Stätte, dann sollten die Leute fliehen. Sie sollten von dort wegziehen, denn die Stunde ihrer Heimsuchung war gekommen. Und er sagte, wer auf dem Dache ist, der steige nicht noch erst in das Haus herein, um seine Habe zu holen, sondern der mache sich auf und eile davon. Wer auf dem Felde ist, der kehre nicht mehr heim, sondern der suche das Weite und fliehe ins Gebirge Judäa. Was war's? Alles, was der Herr damals getan hatte, ging an der Masse des Volkes vorbei. Sie brachten ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer dar, hörten aber nicht auf das Wort des Herrn, erkannten nicht, was Gott damals tat. Ist es heute anders? Überall sind volle Programme. Jede Evangelist, jede Gemeinde, alle haben ein volles Programm schon auf Jahre festgelegt und ausgebucht, ohne zu richten. Gott ist nur in seinem eigenen Programm. Gott ist nicht interessiert an menschlichen Programmen, Unternehmungen und was alles noch sein mag. Gott hat nur ein Interesse, und das ist, an seinem Volk als erstes die Schuld heimzusuchen, damit wir erkennen, dass er ein echter Vater ist, der nicht die Augen zumacht, sondern der sie offen hält, um zu züchtigen und zu strafen, zurechtzubringen. Wen ich liebe, so hat er es selber gesagt, den strafe und züchtige ich. Gott bringt zurecht. Unsere Liebe war mit Sicherheit nicht richtig, meine zumindest nicht. Ich habe immer auf die Zeit gesetzt, habe immer gehofft, die Zeit wird es bringen. Die Zeit wird es nur verschlechtern. Bringen wird sie nichts Gutes. Aber Gott ist ein treuer Vater. Und weil er uns liebt, weil er uns erwählt hat, deshalb bestraft er uns. Deshalb züchtigt er uns. Wenn er mit uns nichts vorhätte, würde er abwinken und uns keines Blickes mehr würdigen. Und wir gingen dahin. Wir haben es ja vom Volke Israel gelesen. Weil Gott dich erwählt hat und kein anderes Volk auf Erden. Weil du seine Stimme vom Himmel her gehört, weil er mit dir geredet, weil er dich herausgeführt, weil er sich an dir mächtig erwiesen hat. Deshalb sucht er an dir die Übertretung und alle Bosheit auch kräftig heim. Und das ist es. Ihr werdet sehen in diesen Tagen, alle können jauchzen. Alle gehen frei aus. Alle gehen frei aus. Aber das Volk des Herrn muss sich dem Gericht Gottes stellen, dem Urteil Gottes beugen und fügen. Und wie der Prophet an einer Stelle sagt, deinen Zorn will ich tragen. Wir wissen, dass Gott gnädig ist. Aber verlassen wir uns nicht im Vorhinein darauf, sondern stellen wir uns erstmal dem Gericht Gottes, damit er gnädig sein kann. Habt ihr schon von einer Begnadigung eines Menschen gehört, der gar nicht verurteilt wurde? Das gibt es nicht. Und das ist vielleicht der Punkt, den wir nicht ganz begriffen haben. Wir sehen den lieben Gott und meinen, es ist alles schon gut. Und dass der liebe Gott ein strenger, ein heiliger Gott ist, der an sein Wort gebunden ist, der damals sagte, welches Tages du davon essest, wirst du des Todes sterben. Er konnte nichts mehr tun. Er hat es gesagt. Und der Tod war da. Wenn ein Wort Gottes über seine Lippen kommt, ist es für immer gesagt und gilt in Ewigkeit. Einerseits gut für uns, dass wir es wissen, wir können uns auf Gott verlassen. Aber beides trifft ein. Ihr wisst, im Alten Testament waren 12 Segensverheißungen und 12 Fluchverheißungen, die Gott durch Mose dem Volke Israel vorhalten ließ. Wenn ihr das und das tut und so weiter, ich könnte es auf Anhieb aufschlagen, ich will nur in kein anderes Thema mehr hineingehen. Aber Gott hatte beides, Fluch und Segen, Leben und Tod, Gehorsam und Ungehorsam. Gott hatte beides seinem Volke vorgelegt und gesagt, ihr könnt wählen. Wir glauben an die Vorherbestimmung, aber nicht an eine Vergewaltigung eines Menschen. Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Wir haben gerade jetzt noch die eine Predigt zu Ende übersetzt. In den letzten Tagen, gestern und vorgestern, da sagt Bruder Brenham, als diese Offenbarung dort gebracht wurde, du hast die rechte Entscheidung getroffen, wurde ihm ja in der Weissagung gesagt. Es war deine persönliche Entscheidung. Was ist es? Gott hat uns seinen Plan wissen lassen durch sein Wort. Aber die Entscheidung für ihn, die musst du treffen. Die wird er nicht für dich, er hat sie getroffen. Es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber der Mensch muss seinen Willen in den Willen Gottes hineinlegen. Und dann geht das Wort der Verheißung in Erfüllung. Welch eine Lektion, welch ein ernstes Wort haben wir heute Abend gehört. Unter dieses Wort wollen wir uns beugen und den Herrn darum bitten, dass er uns gnädig ist und zu unserem tiefsten Inneren redet, damit er uns dahin bekommen kann, wo er uns hinhaben möchte. Wie er sagte, haltet den ganzen Weg inne, den ich euch geboten habe, so will ich euer Gott sein, sondern habe ihnen dies Gebot gegeben, gehorcht meinen Weisungen, so will ich euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Und haltet den ganzen Weg inne, den ich euch gebiete, damit es euch wohl ergehe. Aber sie haben nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sind nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens gewandelt, indem sie mir den Rücken und nicht mehr das Angesicht zukehrten. Es ist nun einmal so, wer nach dem Starrsinn seines eigenen Herzens wandelt, der wendet sich von Gott ab. Der kehrt Gott automatisch den Rücken. Nur wer gemäß dem Worte Gottes wandelt, der wandelt mit Gott. Und er kann sein Angesicht schauen. Wer sich von ihm abwendet, der muss damit rechnen, dass ihm der Rücken zugewandt ist. Hier, der Prophet Jeremia hat eigentlich heilsgeschichtlich sehr, sehr vieles gesagt. In Kapitel 6 von Vers 18 steht, vielleicht doch zunächst mal Vers 16, so hat der Herr gesprochen, tretet hin an die Wege und haltet Umschau und forscht nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Heils sei, und dann wandelt auf ihm. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie haben geantwortet, nein, wir wollen auf ihm nicht wandeln. Bleibt stehen, haltet inne, tretet an die Wege der Vorzeit, haltet Umschau und erkennet, welches da sei der Weg des Heils. Der Tag des Heils brach für mich an. Nicht der Weg des Unheils und des Unfriedens, sondern der Weg des Heils, des Segens, dass Gott mit uns sein könnte. Welches da sei der Weg des Heils? Und dann wandelt auf ihm. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Den Weg des Heils zu erkennen, genügt nicht. Ein Weg ist dazu da, dass man darauf gehe. Dass wir auf dem Weg des Heils wandeln. Dann finden wir Ruhe für unsere Seele. Wohl dem Menschen, der begriffen hat, was noch im Hebräerbrief zitiert wird, aus dem Alten Testament. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Wir dürfen in die Ruhe Gottes eingehen, aber nicht auf unserem, sondern auf dem Wege Gottes. Nicht in unserem, sondern im Worte Gottes. Wer in mir bleibt und in wem meine Worte bleiben, das ist die Bedingung. Tretet auf die Pfade der Vorzeit, forschet, haltet Umschau, welches das sei der Weg des Heils. Ich wünsche mir, uns, die wir hier sind, und allen, die zum Volke Gottes gehören, dass wir gemeinsam den Weg des Heils mit Gott beschreiten und dass wir ihn gehen. Wir haben alle festgestellt, was es einbringt und großes Herzeleid, was immer damit zusammenhängen mag, wenn das nicht geschieht. Hier heißt es, aber sie haben geantwortet, nein, wir wollen nicht auf ihm wandeln. Das mag vielleicht nicht in lauten Worten geschehen sein, es genügt im Herzen innerlich dagegen zu sein. Und was dann? dann ist schon alles zu spät. Wenn man hier weiterliest, dann habe ich Wächter über euch bestellt und gesagt, merkt auf den Schall der Posaune. Aber sie haben geantwortet, nein, wir wollen nicht auf ihn merken. Was kann Gott noch tun? Er sandte seine Propheten früh und spät. Er gab seine Weisungen und sagte ihnen, was sie tun sollen. Hier ist der Weg des Heils, wandelt auf ihn. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie sagen, nein, das wollen wir nicht. Er sendet Wächter, die auf Zions Mauern stehen. Sie stoßen in die Posaune. Man hört den Schall. Er verklingt, keine Antwort. Die Leute gehen weiter, als wäre die Posaune nicht ertönt. Da muss ich, ob ich will oder nicht, zum Schluss doch noch an Offenbarung 10,7 denken, sondern in den letzten Tagen, wenn der siebente Engel posaunt, kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss, wie er es seinen Knechten, den Propheten, getan hat. Wenn sie schon das erste nicht hören, sollen sie auf das zweite hören. Und wenn sie auf das zweite nicht hören, sollen sie ins Verderben gehen. Nach eigener Wahl. Wer kann es ändern? Wenn Gott mahnt und bittet und sagt, dies ist der Weg des Heils, wandelt auf ihm, forscht, haltet Umschau, geht diesen Weg, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie haben nicht gewollt. Dann sagt er zum Zweiten, ich habe Wächter auf eure Mauern gestellt. Merkt auf den Schall der Posaune. Und wieder geantwortet, nein, was wollen wir mit dem Schall der Posaune? Ihr werdet sagen, ja, ist das wirklich möglich? Kann das so geschehen sein, dass die Leute so brutal in ihrem Herzen waren als Volk Gottes und sagen, nein, wir wollen nicht darauf gehen? Und die Posaune ertönt, Gott ruft und will mit ihnen reden und sagt, nein, wir wollen den Schall der Posaune nicht hören. Können wir uns vorstellen, dass das unter dem Volke Gottes geschah? Komm. Und was sage ich euch? Es geschieht heute unter dem Volke Gottes. Genau wie es damals geschah. Und die Leute wissen nicht, was das alles bedeutet, was jetzt vor sich geht. Sie haben nämlich den Schall der Posaune in diesen Tagen überhaupt nicht gehört, geschweige verstanden. Und Paulus schreibt an die Korinther, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer will sie zum Kampf rüsten? Aber wenn sie den deutlichen Ton gibt, dann müssen wir bereit sein, den geistlichen Kampf aufzunehmen und mit Gott vorwärts zu gehen. Jetzt, pass auf, ich muss jetzt zum Schluss kommen. Es heißt hier in Vers 18, darum höret, ihr Völker, und gib wohl Acht, du Gemeinde, was mit ihnen geschehen wird. Vernimm du es, Erde, jetzt will ich Unheil über dies Volk bringen, den Lohn ihrer Anschläge. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und meine Weisung, die haben sie verworfen. Wozu soll mir ihr Weihrauch aus Saba dienen und das kostbare Würzrohr aus fernem Lande? Wollen wir nicht mehr weiterlesen. Die Worte sind so ernst und sie treffen auf die heutige Zeit zu. Aber so zu. Und Gott hat ja gewusst, was kommen wird und in welchen Tagen wir leben würden und wie das Ende aussieht. Der Herr steht vor der Tür und klopft an. Alle, die ihn hören und auftun, zu denen wird er einkehren und das Mahl mit ihnen halten. Das, was mit Israel geschah, war sehr schlimm. Aber sie haben ja jetzt noch eine zweite Chance. Sie haben ja noch eine Möglichkeit. Sie haben zwei. Und ich habe es oft in meinen Gebeten oder in dem, was ich dem Herrn sage, schon kundgetan und die Bemerkung gemacht. Ich sagte, Herr, die meisten haben nur eine Chance im Leben gehabt, dir zu dienen. Ich sagte, Herr, bei mir wirst du eine Ausnahme machen. Mir gibst du zwei, um dir recht dienen zu können. Israel hat jetzt am Ende, weil Gott es so verheißen hat, noch eine Chance. Sie sind schon zurück. Und wenn die Vollzahl der Heiden sein wird, dann wird Israel in der Gesamtheit gerettet werden. Jetzt aber geht es um die Gemeinde, dass wir stille werden, Umschau halten. Wie sehen die Pfade der Vorzeit aus? Was wurde in den Tagen der Apostel gelehrt? Was wurde getan? Wie wurde gepredigt? Wie sehen die göttlichen Pfade unter seinem Volke aus? Wir müssen stehen bleiben, müssen uns mal umgucken, um zu erkennen, was Gott überhaupt will. Und nicht auf eigenem Wege weitergehen. Und wenn das noch nicht genügt, dann sagt er, ich habe Wächter gesetzt. Merkt doch wenigstens auf den Schall der Posaune. Erkennt den Ernst. Wenn eine Posaune gestoßen wird, haben wir es nicht im Amos gelesen? Wird eine Posaune gestoßen, ohne dass was passiert ist? Wenn eine Posaune gestoßen wird, dann hier, Vers 6. Wird die Posaune in einer Stadt geblasen, ohne dass die Leute erschrecken? Und jetzt wird die Posaune im ganzen Lande und in der ganzen Welt geblasen und die Leute spielen eigene Melodie. Sie singen und spielen nach eigener Melodie und kommen nicht in das göttliche Programm hinein und sind unbesorgt. Gott möge uns Gnade schenken. Weil dieses das letzte Reden Gottes ist, müssen wir hören. Der Schall der Posaune ist klar. Und wie uns gesagt wird, bläst man in die Posaune, ohne dass die Leute erschrecken. Jetzt wird in die Posaune geblasen. Die Leute erschrecken gar nicht. Die sind sich so sicher, wie Israel es war. Oh, dass diese Lektion mir und dir zu Herzen ginge. Und allen, dass wir mit solchem Ernst vor das Angesicht Gottes treten könnten und sagen, Herr, weise mir deinen Weg, den uralten Weg, von dem der Prophet Jesaja schon in Kapitel 35 geschrieben hat. Es gibt eine Straße, den Hochweg der Erlösten. Kein Unreiner wird auf ihm wandeln und ein Tor kann nicht darauf irren. Unser Gott ist ein herrlicher Gott. Dank sei ihm für das Wort von heute Abend. Dank sei ihm für die Tatsache, dass er noch redet. Und wenn Gott im Gericht mit uns redet, dann soll er es tun, aber er soll reden. Er soll uns nicht aufgeben und nicht fahren und gehen lassen, sondern er soll mit uns reden. Und mit seiner Hilfe werden wir bereit sein, darauf zu achten. Möge es nicht an uns geschehen, dass erfüllt werde, was hier geschrieben steht. Denn sie haben meine Worte nicht beachtet und meine Weisung, die haben sie verworfen. Alle eigenen Weisungen und Worte können wir beiseite tun. Dies ist die Zeit, in der Gott redet, in der Gott wirkt. Alles Herkömmliche, alles Alte, alles Eigene muss weg, damit Gott etwas Neues gemäß seinem Worte tun kann. Ihm, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er redet und wir haben den Schall der Posaune gehört und wir möchten auf die Ankündigung, die diesem Posaunenschall folgt, hören. Die Posaune wird geblasen. Und wenn der Ton verklingt und das Volk zusammengeströmt ist, dann kommt die Bekanntgabe. Und ich glaube, wir begreifen, worum es in diesen Tagen geht. Wir haben den Posaunenton gehört. Wir sind erschrocken. Wir stellen uns dem Herrn und hören, was er uns zu sagen hat. Gelobt sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wir wissen, dein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Ob wir es im Neuen oder Alten Testament lesen, du hast geredet von Anbeginn, o Herr, und du redest bis in unseren Tagen. Treuer Gott, du hast deine Absicht gehabt mit deinem Volke Israel. Und du hast auch deine Absicht mit uns in diesen Tagen. Du hast so wunderbar geredet, o Herr. Schenke Gnade, o Gott, dass wir nicht ablehnen, dass wir uns nicht auflehnen, dass wir dein Wort nicht verwerfen, sondern dass wir deine Befehle und dein Reden heilig halten und wissen, du stehst zu deinem Worte in allem. Deinem herrlichen Namen sei die Ehre heute Abend. Herr, du bist gegenwärtig durch dein Wort, o Herr. Du bist da, wo dein Wort ist, Herr. Preis sei dir. Und du hast geredet heute Abend. Wir können in der Tat sagen, du hast geredet. O Herr, wer sollte nicht hören? Wer will sich auflehnen, o Herr? Wer sich auflehnen will, der lehnt sich gegen dich auf, o Herr. Nimm uns hin, o Herr, wie wir sind. Nimm alles von uns, was dir nicht gefällt, o Herr. Aus meinem Leben, aus unser aller Leben, o Herr. Und mach aus uns etwas, Herr, nach deinem Sinn, o Herr. Wir beten dich an, o Herr. Wir danken dir aus der Tiefe, o Gott, dass du noch so redest zu uns, Herr. Nicht wie wir wollen, sondern in einer ernsten Weise, o Herr, wie du durch die Propheten geredet hast zu deinem Volk, o Herr. Sie haben in jenen Tagen gesagt, wir wollen nicht hören, wir wollen eigene Wege gehen. Herr, wir möchten sagen, wir wollen hören, o Herr, und auch keinen eigenen Weg gehen, o Herr. Schenke Gnade uns allen. Wir beten dich an und danken dir für deine Gegenwart. O Jesus, nimm hin die Ehre, nimm hin den Lobpreis, nimm hin den Dank, Herr, aus unser aller Herz und Mund, o Herr. Herr, mögen wir auch nicht sagen, es war zu scharf gewesen, es war zu mächtig gewesen, sondern wir wissen, dein Wort ist Geist und Leben, Herr. Und ein zweischneidiges Schwert, es dringt hindurch, Herr. Es muss hindurchdringen, Herr. O Herr, Dank sei dir dafür. Preis, Ehre, Ruhm und Anbetung. Herr, so danken wir dir noch einmal und bitten dich, sei auch jetzt mit uns, wenn wir auseinandergehen, Herr. Segne uns und führe uns morgen wieder im Segen zusammen, dass wir wieder hören dürfen und dein Wort beherzigen und es glauben, Herr, und es aufnehmen. Wir wissen nicht, wie lange noch, Herr, aber du hast in mächtiger Weise ja durch deinen Knecht und Propheten geredet und du redest heute noch, Herr. Dank sei dir dafür, in Jesu Namen. Halleluja. Amen.